Hebräer 2, Vers 17 und 18. Daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein teuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes.
Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Die Aussage dieses Textes lautet: Wir haben einen Herrn Jesus, der nicht irgendwo aus der Ferne hilft, sondern denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Man könnte ja jetzt so denken, wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann sitzt er da oben irgendwo, ich weiß nicht, wie ihr euch den Himmel vorstellt, ob der schon bei den Wolken anfängt, dass er auf einer der Wolken sitzt oder erst auf dem Mond oder auf einem anderen Planeten, irgendwo halt da, wo dieser Himmel ist. Und dann könnte man sich so vorstellen, wie bei so einem Fußballspiel, wo am besten noch so, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt, ne, sitzt Gott auf seinem Sofa mit dem Herrn Jesus daneben sich und schaut sich so an, was die kleinen Menschlein da alle auf der Erde tun. Und wenn es nicht spannend genug ist, kann man auch weiterzappen oder sowas. Und insbesondere kann man sich dann bei der Tüte Chips drüber aufregen. Menschenskinders, was hat denn der Dirk heute wieder angestellt oder so? Kann der nicht das Tor einschießen? Kann der das nicht endlich machen?
Oh nee, das geht ja überhaupt nicht. So in diese Richtung. Manche stellen sich Gott ja so vor, dass der irgendwo da in der Ferne sitzt und da zuguckt und sieht, was wir alles machen. Und dann sagt er, was sind denn diese kleinen Menschlein dort, die da irgendwas tun? Aber der Text erzählt genau davon, dass ihm Menschliches dort nicht fremd ist, egal wo er sich jetzt befindet, wenn er jetzt im Himmel ist, bei Gott sitzt, dass er genau weiß, worüber geredet würde. Er wurde in allem seinen Brüdern gleich, und denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht worden. Also Hunger, Durst, Müdigkeit, das war ihm nicht fremd. Er zitterte vor Angst. Er hat geweint wie wir und war von Menschen enttäuscht und verraten. Und auch dieses andere, dieses Versuchtwerden, das kannte er auch. Wir lesen von der Versuchung durch den Teufel. Da ging es darum, dass er ungehorsam werden sollte.
Da ging es darum, dass er einfach zum Beispiel, das hört sich ja gut an, seine Macht demonstrieren sollte, damit endlich alle Leute an ihn glauben da. Demonstriere doch mal endlich deine Macht und dann glauben alle Menschen, dann brauchst du nicht solche aufwendigen Sachen machen, wie da ans Kreuz gehen oder sowas. Mach doch einfach
mal so eine richtige Machtdemonstration. Er stand in der Versuchung und hat diese Versuchung auf dem Weg der Liebe und Demut dann verlassen.
Nichts Menschliches ist ihm fremd. Wer selber erlebt hat, der kann mitfühlen, wenn ein anderer das erlebt hat. Wer selber schwer krank gewesen ist, kann mitfühlen, zuhören, beten. Und wer selber in einer Ehekrise gesteckt hat, der kann barmherzig sein, wenn andere in Ehekrisen stehen. Wer selber in einer Sucht gelebt hat und sie erlebt hat, der hört genauer hin, wenn ein anderer das erlebt. Und trotzdem mal ganz ehrlich unter uns, ich kenne diesen Moment, wo man denkt, niemand versteht mich. Ich bin doch jetzt gerade derjenige, der krank ist und die anderen sind gesund. Die anderen sind stark und haben das vielleicht sogar geschafft, aber ich schaffe es eben nicht. Die anderen haben gebetet und ihre Gebete sind erhört worden, aber mein Gebet wird jetzt gerade nicht erhört. Wie ist denn das bei mir? Wisst ihr, als ich im Krankenhaus wegen der Sarkoidose lag, am Anfang war es noch gar nicht klar, da ist der Arzt zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Herr Zobel, kann sein, freuen Sie sich auf Ihr nächstes Weihnachten. Das übernächste werden Sie vielleicht nicht mehr erleben. Und dann ist er rausgegangen, Familie hat mich dann, also hatte mich auch an dem Nachmittag besucht, aber irgendwann war ich da alleine in dem Krankenhaus und habe gedacht, okay, das könnte jetzt mein letztes Weihnachten sein, war so im Herbst gewesen, was ich hier auf der Welt erlebe. Und dann bin ich doch jetzt eigentlich allein, die anderen die sind eben nicht da und erleben das auch nicht so. Die werden noch viele Weihnachten erleben. Meine Frau wird noch erleben, wie die Kinder vielleicht irgendwann mal heiraten und das alles. Da geht es gar nicht mehr um Weihnachten, sondern auch um das weitere Leben und vielleicht auch irgendwann mal Enkel kommen und sowas alles. Ich nicht. Ich werde das vom Himmel aus nur sehen. Das ist eine ganz andere Dimension. Ich bin alleine da. Ich muss alleine damit klarkommen. Allen Tröstern und Helfern ist es so, die Tiefen meiner Angst, meiner Scham, meiner Resignation, die bleiben irgendwo unverständlich. Was ein Helfer oder Tröster geben kann, ist ein Tipp von außen, ist Zuhören, Verständnis. Aber letzten Endes muss ich selber durch mein Leben hindurch. Das kann mir doch keiner abnehmen. Das stimmt nicht ganz. Gott hat es geschenkt. Der Vers heute sagt uns, nein, wir sind nicht allein in unserem Leben. Jesus ist mit uns unterwegs. Er begleitet uns. Jesus ist mit dir unterwegs. Jesus versteht dich. Er kennt die Tiefen deiner Not. Er kann mitfühlen. Und zwar nicht nur von oben oder von außen irgendwo, sondern von der Seite. Selbst am Bett eines Sterbenden ist er dabei, und zwar auch in dem, was wir als außenstehende Menschen gar nicht hören und erleben können, weil der gar nicht mehr reden kann. Jesus versteht dich. Und kannst du den Einwand einfach bringen und sagen, ach, also ich habe eine Ehekrise, wie soll denn Jesus mir was überhaupt über Ehe sagen können? Der war ja nicht mal verheiratet gewesen. Süchte im Leben hat der doch auch nicht erlebt. Jesus hat auch keine schwere Behinderung gehabt, der ist nie im Rollstuhl gefahren, um das Leben eines Behinderten in dem Sinne zu verstehen. Er konnte lesen, er konnte reden. Und der Höhepunkt, Jesus hat es auch nie erlebt, wie es ist, wenn man sündigt, wenn man unter seiner Schuld plötzlich anfängt zu leiden. Der kennt keine Scham und Abscheu über sich selber, weil er was Schlimmes getan hat, weil er Schuld aufgeladen hat. Er ist auch nie rückfällig geworden in seiner Schuld, weil er die ja gar nicht gehabt hat. Er hat ja nie mit Schuld begonnen. Also war irgendwo immer im Frieden mit sich selber gewesen. Der Gegensatz dazu steht im Hebräerbrief. Er kann wirklich alles mitfühlen. Er kann Schuld tragen. Wie soll das gehen? Jesus ist doch sündlos am Kreuz gestorben. Man kann das mit einer modernen Vorstellung interpretieren. Jemand kommt in eine Notlage, muss zum Beispiel viel Geld bezahlen und hat nur Schulden, kann das nicht bezahlen. Nun kommt ein reicher Mann daher, der sagt, für mich sind das im Grunde Peanuts, die da zu bezahlen sind. Ich mache das mal eben, ich bezahle dich, das Geld ist zurückgezahlt. Du brauchst es auch nicht mir gegenüber zurückzahlen, ist schon okay. Ich weiß, dass du das nicht kannst und ich habe so viel. Du bist mir wichtig und deshalb mache ich das. Er nimmt den Schuldschein, bezahlt ihn, also kauft ihn frei, macht ihn dadurch ungültig, zerreißt ihn. Die Schuld ist abgetragen. Das ist die einfache Sicht davon. Aber es lohnt sich mal darüber nachzudenken, wie Petrus das schildert in 1. Petrus 2. Der sagt, ab Vers 4 in 1. Petrus 2, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Hier wird nochmal ein ganz anderes Bild gebracht. Das ist viel mehr, als dass da ein reicher Mann kommt, der meine Schuld bezahlt. Hier steht, er hat die Schuld auf sich geladen. Das bedeutet, er hat auch diese Scham ertragen für diese Schuld, die da gekommen ist. Er hat nicht einfach nur gesagt, hey, ich bin der reiche Onkel aus dem fernen Amerika und bezahle jetzt mal deine Schulden, sondern er hat gesagt, nee, ich stehe da drunter und zwar auch mit dieser Problematik, dass man sie eigentlich nicht bezahlen kann. Er hat sich geschämt dafür, weil er diese Schuld nicht abwerfen konnte, mal eben einfach so. Das ist eher wie der Mann, der mit einem Zwillingsbruder die Identität tauscht. Und dieser Zwillingsbruder geht dann für ihn in die Gerichtsverhandlung hinein und geht dann nachher für ihn ins Gefängnis. Und der nämlich dann schon vorher in der Gerichtsverhandlung erfährt, was diese Schuld tatsächlich bedeutet. Und der, der die Schuld eigentlich ausgelöst hat, der braucht nicht in diese Verhandlung zu gehen, weil sein Zwillingsbruder das einfach übernimmt und er das damit tut. Das bedeutet, Jesus trug unsere Schuld am Leib an das Kreuz. Und das ist mehr als nur eine Erfahrung von Schuld, sondern das ist eben wie selber schuldig sein. Er hat sich damit selber diese Schuld auf sich geladen. Er ist damit der Schuldige geworden und hat das in seinen Tiefen erfahren. Und damit kennt er nicht nur jede Sünde und jede Versuchung, er kennt auch die Folgen davon. Und zwar mehr, als wir sie je kennenlernen werden. Denn nun kommt diese Steigerung darin. Wir kennen die Scham, wir kennen Schuldgefühle, wir kennen Verzweiflung. Aber das ist klein gegenüber dem Leiden Jesu Christi. Denn der Punkt ist, wenn wir uns fern von Gott fühlen, verlassen und leiden, dann kriegen wir eine ganz kleine Idee davon, was Jesus eigentlich erlebt hat. Denn er hat gesagt, in der 9. Stunde schrie Jesu mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war derjenige, der nie von Gott verlassen war. Der von sich sagt, der Vater und ich sind eins. Das müsst ihr euch mal vorstellen, da geht es nicht nur um ein paar Jahre, die er auf der Erde war und die er dort mit Gott zusammen verlebt hat. Nein, der kommt aus der Ewigkeit heraus. Am Anfang der Zeit war er schon da und er war bei Gott. Und die beiden waren eins. Und jetzt plötzlich ist der, der viel mehr weiß, was auch diese Nähe Gottes bedeutet, was diese unendliche Heiligkeit ist, der erlebt diese Gottesferne. Wir fühlen uns verlassen, aber sind es nicht. Jesus hätte nie das Gefühl haben müssen, ich bin verlassen. Aber er war derjenige, der verlassen war. Ich denke auch so als Vater, mal andersrum gesehen, den Kindern gegenüber. Was muss das für Gott bedeutet haben, seinen Sohn nicht mehr geistlich berühren zu können, weil der einfach weg war. Weil er sich in die Schuld und in diese Trennung hineinbegeben hat für uns. Weil er unsere Schuld trug. Liebe Geschwister, das ist viel mehr, als wir überhaupt uns vorstellen können, auf dieser Erde zu erleben, was er da erlebt hat. Und daraus heraus kennt Jesus jede körperliche, geistliche, seelische Not. Er kennt das Elend. Und das Ganze sogar ohne selber schuldig zu sein. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie man mit dieser Erfahrung der Schuld und des Leidens umgehen kann. Variante 1, lieber Dirk, ich kenne dein Elend. Ich weiß, wie man damit umgehen muss. Ich habe das ja selber ans Kreuz getragen. Und nun stell dich mal nicht so an. Da kannst du noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen und dann wird das alles besser. Sei nicht so wehleidig in der Situation. So ein, du bist schlecht, wenn es dir nicht gut geht. Aber der Weg Jesu, den wir sehen, ist die Variante 2, wie der Hebräerbrief dort sagt. Barmherzig zu sein. Ich bin diesen Weg gegangen, und ich weiß, wie schwierig dieser Weg ist. Ich weiß, wie schlecht das Gefühl ist, was man dabei hat. Ich weiß, wie hart es ist. Und deshalb nehme ich dich an meine Hand, um dich rauszulotsen, um dir beizustehen, wenn deine Angst größer ist als das, was da auf dich zukommt. Und auch, um dich nicht abzuschreiben, wenn du sauer auf mich wirst. Jesus lädt ein dazu, um dein Helfer im Leid zu sein, um dein Helfer in den Situationen zu sein, in denen du nicht weiterkommst. Ich habe jetzt noch einen etwas größeren Schlussgedanken, den ich euch bringen muss, weil das Ganze sonst eine gewisse Schlagseite bekommt. Christus will uns helfen, will uns zur Seite stehen, aber das ganz Wichtige an dieser Stelle ist, nur wenn wir uns darauf einlassen wollen. Der Text geht nämlich weiter und dann heißt es in Hebräer 3, ab Vers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Hebräer 3, 7 und 8. Und dann geht es weiter, wo mich eure Väter versucht und geprüft hatten, doch meine Werke gesehen hatten 40 Jahre lang. Verstockt eure Herzen nicht. Bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste in Israel musste dort etwas wagen. Die mussten ins verheißene Land gehen. Und dann schickten sie doch erstmal die Kundschafter aus und sagten, wir haben zwar den Eindruck, Gott möchte uns in dem verheißenen Land haben, aber gucken wir mal, wie sich das verhält. Kundschafter aussenden, da kann ja Gott auch nichts gegen haben. Wir probieren einfach mal aus, wie es dort aussieht. Und wie es so ist, wenn Menschen auf eigene Ideen dann kommen und sagen, na, wir müssen da nochmal ein Sicherheitsnetz einziehen. Genauso war es bei ihnen auch. 12 Mann haben sie ausgeschickt, 10 Leute kamen wieder und haben gesagt, oh, da haben wir aber ein bisschen Angst. Das ist ein richtig gutes, verheißenes Land, was uns Gott da versprochen hat. Aber die Riesen, wenn man den Text liest, dann heißt das, die Leute dort sind wie Riesen und wir sehen aus wie so kleine Ameisen dagegen. Haben das auch gleich ein bisschen dem Volk gegenüber aufgebauscht, die ganze Geschichte, diese 10 Kundschafter. Wir sind da die Zwerge gegen, wir schaffen das nicht, wir können das nicht, das kann nicht so das Richtige sein. Vielleicht sollten wir nochmal eine Prüfungsrunde einlegen und erstmal einen Ausschuss gründen, der sich darüber Gedanken macht, welche Verteidigungsstrategien wir hier fortführen und ob wir überhaupt Chancen haben, da anzugreifen und da in dieses Land reinzukommen und sowas alles. Und dann überlegen wir nochmal genauer, ob wir auch richtig gehört haben und ob Gott das wirklich will und ob die Gedanken Gottes in diesem Fall auch für uns zutreffend sind und sowas alles. Haben sie ordentlich drüber debattiert. 2 Leute haben gesagt, hey, Gott hat uns doch das gesagt. Gott hat uns bisher immer begleitet. Warum gehen wir da nicht rein und machen das einfach, was er wollte? Beinahe steinigte man diese beiden. Und das Ergebnis war, dass Gott gesagt hat, okay, ihr müsst da nicht rein. Aber dann wartet bitte schön 40 Jahre, bis die nächste Generation am Ruder ist und sich endlich traut, das zu tun, was ich euch gesagt habe. Und das sind diese Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Das war nicht so, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir wollen uns gegen Gott auflehnen. Solche Geschichten hatten sie auch, sondern gesagt, oh, wir sind da nur ein bisschen vorsichtiger. Wisst ihr, das ist das Perfide an diesen ganzen Versuchungen und sowas. Die Entscheidung ist ja nicht, ob ich in den Himmel oder in die Hölle gehe, so nach dem Motto, hier die islamische Vorstellung, ne, dann sind da 42 Jungfrauen, die mich alle da in irgendeiner Form bedienen und mir die Cocktails an dem schönen warmen Strand geben und ich liege da auf irgendeiner Liege oder auf der anderen Seite, ich werde auf so einen Drehspieß aufgespießt und dann brät da rum die Hölle um mich und macht mich schön knusprig, dass mich irgendwelche Leute auffuttern oder sowas alles. Ne? Das ist ja nicht eine wirkliche Entscheidung, da sagt ja jeder, na, ich wähle natürlich den Himmel, ne? Warum soll ich die Hölle wählen? Nein, der Gedanke ist ja viel perfider, dass gesagt wird, hey, das andere ist ja auch gut und ist ja auch richtig. Das fängt ja nicht mit dem Drehspieß an, sondern wird gesagt, hey, du hast da ein tolles Leben und dir geht's gut und alles ist wunderbar. So wie Jesus da in der Wüste versucht wurde und ihm gesagt wurde, hey, mach deine Machtdemonstration, spring da runter und zeig denen, dass du da bewahrt wirst. und alles ist gut und alle folgen dir nach. Das hört sich doch viel einfacher an, als diesen anderen schwierigen Weg zu gehen. Und mal unter uns, vielleicht will das Gott ja sogar, ne, dass wir nicht diesen schwierigen Weg gehen. Nein, es geht um diese Entscheidung an der Stelle. Und dann zu sagen, Herr, ich gehe auch diesen schwierigen Weg. Verstockt eure Herzen nicht, heißt es hier. Hier ist kein Automatismus drin. Jesus spricht eine Einladung aus, so wie Gott damals dem Volk gegenüber eine Einladung ausgesprochen hat. Jesus kennt deine Situation, deine Wünsche, deine Gefahren und er klopft an. Und trotzdem fragt eben dieser Text nach einer Antwort. Was ist deine Antwort darauf? Es reicht nicht zu glauben, dass Jesus mich versteht, dass man ihm alles sagen darf. Nein, wir müssen es auch aussprechen, dort, wo wir Schuld auf uns geladen haben, sie ihm sagen. Sonst ist es dieses verstockte Herz, was keine Befreiung bekommt. Wo er uns Wege öffnet, die müssen wir dann auch gehen. Sonst sind wir dieser verstockte Geist, der einfach stehen bleibt. Wo er uns um Nachfolge bittet, zum Beispiel bei der Taufe, da müssen wir sie auch durchführen. Neulich hat mir jemand erzählt, er wusste nie, warum er sich taufen lassen sollte. Das liegt jetzt schon bei der Person bestimmt Jahrzehnte zurück, diese Frage. Er hat sich dann gefragt, hey, warum soll ich mich taufen lassen? Ich glaube doch, es ist doch eigentlich alles gut bei mir. Bis ihr irgendwann mal klar wurde, hier geht es nicht um meine Entscheidung. Natürlich kann ich meinen Weg auch ganz gut gehen. Und ich kann auch den Glauben lassen, ich kann auch die Taufe lassen und sowas alles. Aber wenn es da einen Gott gibt und der aufgeschrieben hat, so hat diese Frau gesagt, der gesagt hat, und dann lasst euch taufen, dann ist das die Frage des Gehorsams, ob ich mich taufen lasse. Nicht meine Frage, wie ich möglichst gut lebe, sondern einfach die Frage, bin ich Gott gegenüber gehorsam? Oder verstocke ich an dieser Stelle mein Herz und sage, Wasser gefällt mir nicht, lasse ich das. Taufe ist nur eine der Fragen, da gibt es viele andere Fragen dazu. Um diese Sache, verstocke deine Seele nicht, wo er sich eine Antwort wünscht. Gott wünscht auf sein Angebot eine Antwort. Und es ist die Frage an dich, zurück zu dem Text, die Einladung als solche steht. Du leidest, du fühlst dich unverstanden. Du verstehst selber die Situation nicht, denkst, wie können andere dich verstehen? Was wir auch leiden, Gott selber in Jesus Christus und auch als Person selber, er versteht, er leidet mit. Und wer dann nicht verstockt ist, sondern zu ihm geht, der wird erleben, dass dieser Gott mit Barmherzigkeit auf ihn zukommt und einen treuen hohen Priester eingesetzt hat, der unsere Schuld und Sünde vor Gott sühnt. Amen.